Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Und ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass er das Programm für den Gottesdienst zusammenstellt und dass nicht wir es machen müssen. Dankeschön auch Thomas für deine kurze, aber sehr präzise und deutliche Anbetung, auch für dein persönliches Zeugnis. Und ich hoffe oder ich glaube sehr, dass ich darauf gleich sehr gut aufbauen kann. Ja, das Thema ist eingeblendet. Möchtest du reich sein oder möchtest du zufrieden sein? Kennt ihr diese bekannteste Ente der Welt? Donald Duck. Ich muss sagen, ich habe nicht viele Comics gelesen in meinem Leben oder in meiner Kindheit oder Jugend, wie auch immer. Aber dieses Bild kam mir schon ziemlich bekannt vor. Ach, sorry, jetzt habe ich ihn, das ist der Dagobert, siehst du? So, ja. Ja, es ist sogar sein Onkel, ah, okay. Wow, oh, da habe ich ja doch eine Wissenslücke, eine ziemlich große. Ja, möchtest du reich sein? Wenn ja, wovon ich ausgehe? Denn ich möchte es ja auch. Aber was gehört dazu, um wirklich reich zu sein? Braucht man dafür ja so eine Badewanne voller Geld? Ist es materieller Reichtum, der uns glücklich macht? Ist es sonst keinen Mangel zu haben, egal in welchen Lebensbereichen? Ist es hübsch und attraktiv, beliebt und klug zu sein? Ist das der Reichtum oder Gesundheit? Ist man dann glücklich und zufrieden? Was ist, wenn eins oder mehrere dieser Lebensbereiche nicht zutreffen, die man eben nicht hat? Kann man dann überhaupt noch glücklich oder reich oder zufrieden in diesem Leben sein? Ich möchte mit einer Erzählung starten und ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber ich möchte sie uns trotzdem vorlesen. Der reichste Mann des Dorfes war stolz auf sich und seinen Reichtum. An einem Sommermorgen ritt er durch den Wald. Plötzlich drang ein leiser Ton aus der Nähe an sein Ohr. Sein Pferd anhaltend lauschte er einen Augenblick. Da betete jemand. Er schaute sich um und entdeckte in einer schattigen Höhle einen alten, armen Mann des Dorfes, der ihn schon manchmal um ein Almosen angefleht hatte. Er hörte, wie der Bettler Gott für ein Stück Brot und einen Becher Wasser dankte. Das war diesem reichen Mann unverständlich. Noch nie kam er auf den Gedanken, er könnte Gott für seinen Reichtum danken. Schnell ritt er weiter, doch das Bild des betenden Mannes ließ ihn nicht mehr los. Auf einmal verdunkelte sich der Himmel, schwarze Wolken zogen sich zusammen und im Wald entstand eine unheimliche Stimmung. Ein bedrückendes Gefühl überkam ihn und es schien ihm, wie wenn sich ein kommendes Unheil ankündigen würde. Plötzlich hörte er eine unheimliche Stimme, die deutlich sagte, in dieser Nacht wird der reichste Mann des Dorfes sterben. Sofort wurde er kreidebleich und galoppierte wild nach Hause, wie wenn er dem Tod davonreiten wollte. Sofort ließ er den Arzt holen. Der konnte jedoch keine Anzeichen eines nahenden Todes feststellen. In Erwartung des Todes verbrachte dieser reiche Mann die schrecklichste Nacht seines Lebens. Erst bei Sonnenaufgang beruhigte er sich langsam und die Farbe kehrte in sein Gesicht zurück. Im Laufe des Morgens hörte er, dass in dieser Nacht tatsächlich jemand gestorben war. Der alte Bettler, dem er tags zuvor im Wald begegnete. Seine Frau war fröhlich über den Ausgang und sie meinte zu ihrem Mann, Ich hoffe nun, dass du einsiehst, dass jene geheimnisvolle Stimme nichts als eine Täuschung war. Ihre Unwahrheit hat sich ja erwiesen. Die Nacht ist vorbei und du bist quick lebendig. Ja, klar, erwiderte er, aber jene Stimme hatte doch recht. Heute Nacht ist der wirklich reichste Mann des Dorfes gestorben. Wer könnte das wohl sein, fragte sie. Wer ist hier reicher als wir? Er sagte, heute Nacht, als ich erwartete, jeden Moment sterben zu müssen, wurde mir klar, dass mir mein Reichtum gar nichts geben kann. Doch dieser Bettler, der bei Gott Zuflucht finden konnte und für alles dankbar war, er besaß den wahren Reichtum. So war der ärmste Mann des Dorfes in Wahrheit der reichste Mann. Ja, Reichtum und Glück sind nicht immer so offensichtlich, wie uns diese Erzählung lehrt. Oft ist gerade das, was von größter Bedeutung für uns ist, nicht einfach zu erkennen. Ich musste da an König Salomo denken. Er war jemand, an dem man seinen äußeren Reichtum sofort erkennen konnte. Aber mit einem seiner vielen Weisheitssprüche, die er niedergeschrieben hat, behauptet er etwas Gegensätzliches. Er sagt in Sprüche 15, Vers 16, es ist nur einer seiner vielen Sprüche und auch dazu noch ein kurzer: Lieber arm und gottgehorsam als reich und voller Sorgen. Wenn du wählen könntest, würdest du lieber arm oder reich sein? Deutschland gehört zu den reichsten Nationen der Welt. Und selbst wenn du nicht viel Geld auf deinem Bankkonto hast und am Ende des Monats alles verbraucht ist, oder man sagt auch schon mal, am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist. Manche schmunzeln, ich glaube, man kennt das schon mal, ne? Ja, trotzdem gehören wir zu den reichen Menschen dieser Erde. Und ganz ehrlich gesagt, wir wollen lieber reich sein als arm, oder? Ganz ehrlich. Es ist doch schön, wenn man sich eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus leisten kann. Wir schätzen es, wenn wir schöne Reisen machen können, unterwegs sein können oder sogar tollen Hobbys nachgehen dürfen. Und ich denke, dass wir uns dessen viel zu wenig bewusst sind, was für ein privilegiertes Leben wir führen. Ja, wisst ihr, wer Salomo war? Er lebte vor 3000 Jahren. Und er war der Erbauer des ersten jüdischen Tempels in Jerusalem. Und der dritte König nach Saul und seinem Vater David. Und wenn Salomo heute leben würde, er würde ganz sicher zu den reichsten Menschen der Welt zählen. Und Salomo hatte das Privileg, er konnte sich einmal von Gott wünschen, was er wollte. Und das war am Anfang seiner Regierungszeit. Und wisst ihr, was er sich wünschte? Er wünschte sich nicht Reichtum und er wünschte sich auch nicht ein langes Leben. Denn angesichts der großen und schwierigen Aufgabe als König wünschte er sich Folgendes. Und das lesen wir in 1. Könige 3, Vers 9. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk gerecht regieren? Ja, Gott erfüllt ihm diesen Wunsch und macht ihn zum weisesten Menschen, der jemals gelebt hat. Natürlich außer Jesus Christus. Ja, die Weisheit Salomos hat Spuren bis unsere heutige Zeit hinterlassen. Wenn ein Richter heute ein wirklich gutes und gerechtes Urteil fällt, es kommt nicht oft vor, aber wenn das mal vorkommt, wisst ihr, was dann gesagt wird? Das war ein salomonisches Urteil. Das steht in Wikipedia, das heißt heute noch so. Aber Gott erfüllte Salomo nicht nur diesen Wunsch, sondern wollte ihm auch noch schenken, was er sich gar nicht gewünscht hatte. Und das war gerade Reichtum und Ansehen. Das lesen wir in 1. Könige 10, aber das möchte ich jetzt nicht zitieren. Wenn Gott Salomo so reich werden ließ, kann dann Reichtum etwas Verwerfliches sein? Ich meine, Salomo hat Gott darum nicht gebeten, sondern er hat es von ihm zusätzlich erhalten. On top, sozusagen. Ja, wer reich ist, der muss erstmal kein schlechtes Gewissen haben. Das können wir hier lernen. Es ist auch nicht so, dass jemand, der Jesus treu nachfolgt, dass er seinen Besitz an christliche und humanitäre Werke verschenken muss und dann in Armut weiterleben soll. Das lehrt die Bibel auch nicht. Wichtig ist nicht, wie reich oder arm ich bin, sondern was ich mit meinem Reichtum oder mit meiner Armut mache. Und der Apostel Paulus, der gab seinem Mitarbeiter Timotheus eine Anweisung, was er die reichen Christen lehren sollte. Das steht in 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen. Denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Also die reichen Christen sollten sich nicht auf ihren Reichtum verlassen, sondern Gott vertrauen. Und falls du bis jetzt geglaubt hast, Gott gönnt einem ja sowieso nichts, dann habe ich Neuigkeiten für dich. Weißt du, ob dein Nachbar dir deinen Besitz gönnt? Da kann man sich nicht immer sicher sein. Aber kein Mensch gönnt dir so viel, wie Gott es tut. Aber es soll nicht das erste Ziel sein, um jeden Preis noch reicher zu werden. Sondern die Christen sollen ein Leben führen, das Gott gefällt. Und wie ein genussvolles und gleichzeitig ein Gott wohlgefälliges Leben aussieht, beschreibt Paulus im nächsten Vers, Vers 18. Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein. Ja, sie sollen ihren Reichtum sinnvoll investieren und Gutes tun. Ja, was Reichtum angeht, ist Gott momentan sehr verschwenderisch hier bei uns in unserem Land. Er beschenkt uns, damit wir weiterschenken können. Und gerade heute haben wir die Kollekte rumgehen lassen. Und ich hoffe, dass wir alle so viel gespendet haben, ja, dass es wehgetan hat. Und wie Paulus es meinte, erklärte er den Christen in Korinth. Das lesen wir uns gleich. Aber lasst uns erstmal zurückgehen zu Sprüche 15, zu dem 16. Vers. Eine andere Übersetzung, die formuliert das so: Lieber arm sein und den Herrn ernst nehmen, als reich sein und in ständiger Sorge. Oder ständiger Unruhe, gab es noch eine andere Übersetzung, hatte ich nachgeschlagen. Man fragt sich hier, war Salomo wirklich so weise, lieber arm als reich? Denn ist es nicht so, dass Reichtum ja eher beruhigt? Meine Arbeitskollegen zum Beispiel, die waren sich einig, dass Geld nicht glücklich macht, aber unheimlich beruhigt, war eine Aussage von einem. Ja, wir verbinden Reichtum nicht mit ständiger Unruhe und Sorge, sondern im Gegenteil, mit Ruhe und Sicherheit. Und der große Traum vieler Menschen ist, im Lotto den Jackpot zu knacken. Spielt jemand von euch Lotto? Hand hoch. Ihr dürft ehrlich sein. Ja, viele spielen Lotto und das ist jetzt auch dieses Wochenende, ist auch jemandem aus NRW hier gelungen, auch den Jackpot zu knacken, habe ich gehört. Aber dass Reichtum schlecht ist, sagt Salomo ja hier auch nicht in diesem Vers, oder? Er sagt, reich sein ist gut, arm sein ist besser. Aber deswegen ist reich sein nicht schlecht. Und was meint Salomo, dieser weiseste Mensch auf Erden, der jemals auf der Erde gelebt hat, mit ständiger Sorge oder Unruhe? Meint er, dass man, wenn man reich geworden ist, viel geschäftiges Treiben an den Tag legt, um diesen Wohlstand auszuleben? Ja, ich glaube, dass er nicht einmal das meint, obwohl es schon zum großen Teil zutrifft. Das erwähne ich auch gleich noch. Aber vorher lese ich uns ein kurzes Gedicht, was aus Guatemala kommt. Es ist eigentlich eine Aufzählung. Mit Geld können wir ein Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Bücher, aber keine Intelligenz. Essen, aber keinen Appetit. Schmuck, aber keine Schönheit. Häuser, aber kein Zuhause. Medizin, aber keine Gesundheit. Luxusartikel, aber keine Freude. Allerlei Dinge, aber kein Glück. Sogar eine Kirche, aber keinen Himmel. Ja, in dieser Aufzählung, da fällt eines auf: Es sind alles irdische Dinge, die aber nicht mit Geld zu kaufen sind. Ich glaube, dass Salomo uns heute sagen möchte, mit diesem einen kurzen Spruch, dass Reichtum allein uns keine endgültige Zufriedenheit schenken kann. Dass Reichtum allein unsere Seele nicht befriedigen kann. Und dass Reichtum allein uns keinen Sinn für dieses Leben geben kann. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber Armut kann es auch nicht. Und da hast du recht. Aber ist das alles, was in diesem kurzen Vers steht? Da steht noch mehr. Da steht, und den Herrn ernst nehmen. Was bedeutet das, wenn jetzt Salomo sagt hier, dass es als ein armer Mensch leichter ist, auf Gott zu hören, als wenn man ein reicher Mensch ist. Und Jesus Christus spricht zu uns durch sein Wort in Matthäus 11, 28, was Willi auch vorher im Gebet erwähnt hat. Kommet her alle zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Ja, Jesus sagt hier mit anderen Worten, ob du reich bist oder ob du arm bist, ich weiß, dass du dich abmühst und ich weiß, dass du unter der Last des Lebens leidest. Nimm meine Einladung ernst und komm zu mir. Nur bei mir wirst du Ruhe finden für deine Seele. Britton Gale, er leitet eine christliche humanitäre Hilfsorganisation in Syrien. Und der erzählt, wie Jesus ihm seine Last abgenommen hat. Ich lese es uns vor. Es ist auf jeden Fall gekürzt. Als 20-Jähriger, gezeichnet von Kokain, begegnete ich Jesus Christus. Praktisch unmittelbar erwies mir Gott die übernatürliche Gnade, seine Schrift zu lesen. Und ich hungerte danach. Innerhalb eines Jahres las ich die Bibel 15 Mal, von Genesis bis zur Offenbarung. Unser Vater hat uns die Schriften nicht gegeben, damit wir bessere Menschen werden. Er gab uns sein Wort, damit wir ihn kennenlernen und ihm auf diese Weise ähnlicher werden. Der große China-Pionier James Hudson Taylor schrieb einmal: Das wahre Geheimnis eines unzufriedenen Lebens liegt viel zu oft in einem nicht ganz dem Wort Gottes übergebenen Willen. Taylor ließ blühende westliche Gefilde voller Annehmlichkeiten hinter sich und stürzte sich kopfüber in die Mission unter den Chinesen. Seine Arbeit für das Evangelium wurde nicht ohne Feindseligkeit begegnet. Er lebte in primitiven Verhältnissen, arbeitete unermüdlich und erntete wenige mit Händen zu greifende Früchte seiner Bemühungen. Doch Einfachheit und scheinbare Fruchtlosigkeit schreckten Taylor nicht. Die persönliche Zufriedenheit setzte er mit der Unterwerfung seines Willens unter den geschriebenen Willen und das Wort Gottes gleich. Zwei Punkte stechen hier hervor. Erstens, Gott hat das menschliche Herz so entworfen, dass es Zufriedenheit in ihm und durch sein Wort findet. Und zweitens, Gott gab uns sein Wort nicht nur, damit wir ihn kennen, sondern auch damit sich das menschliche Herz an seinem Willen erfreue. Und er schreibt weiter: Auf Freude basierender Gehorsam ist wesentlich für die Zufriedenheit des Herzens. Eines meiner Lieblingszitate von C.S. Lewis ist dieses: Es möchte scheinen, dass unser Herr unsere Wünsche nicht für zu forsch, sondern für zu schwach erachtet. Wir sind halbherzige Geschöpfe, halten uns mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz zum Narren, wo uns unendliche Freude angeboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das weiterhin Matschburgen im Dreck bauen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, einen Tag am Meer zu verbringen. Wir sind mit viel zu wenig zufrieden. Wie wahr? Das menschliche Herz verschwendet Energie auf kurzfristige Befriedigung, während das Wort Gottes uns wahre Befriedigung bietet und wahre Freude. Begnügen Sie sich nicht mit weniger. Sitzen Sie nicht im Dreck. Setzen Sie ein großes Ziel in diesem Jahr und befriedigen Sie Ihre Seele mit dem Wort Gottes. Ja, dieser Britton Gale, ob arm oder reich, spielt keine Rolle, erklärt hier, wie er zum wahren Reichtum gekommen ist. Ja, weder im Reichtum noch in der Armut liegt der Sinn unseres Daseins. Es sei denn, man setzt seine Hoffnung auf unseren Schöpfer Jesus Christus. Übrigens hat Jesus uns diese Haltung in vorbildlicher Weise vorgelebt. Aus Liebe zu uns verließ er ja den Reichtum, den er hatte, bei seinem Vater. Ihm war es nämlich wichtiger, ihm gehorsam zu sein. Und in diesem Zusammenhang erklärt Paulus, wie wahrer Genuss des Reichtums aussieht, indem man einander hilft, so wie Christus selbst uns geholfen hat. Und das sagt Paulus in 2. Korinther 8 bis 9. 8, 7 bis 9, Entschuldigung. Ihr seid durch so vieles überaus reich beschenkt. Jetzt kommt wieder eine Aufzählung. durch euren Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch schenkt, durch das Verständnis der Botschaft Gottes, euren Einsatz für den Herrn und die Liebe, die wir in euch geweckt haben. Lasst diesen Reichtum nun auch sichtbar werden, indem ihr der Gemeinde in Jerusalem helft. Natürlich will ich euch nichts befehlen, aber angesichts der Opferbereitschaft der anderen würde ich gerne sehen, wie echt eure Liebe ist. Ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Ja, ist euch aufgefallen, welche Dinge Paulus hier aufreiht? Es sind geistliche Dinge, die man nicht mit Geld kaufen kann. Und dann erklärt er, wie dieser Reichtum sichtbar gemacht werden kann, indem die Gläubigen einander helfen sollen. Und dann erinnert er uns Gläubige, dass Christus selbst das beste Beispiel dafür ist, wie echte Opferbereitschaft aussieht. Ja, er, der Herr Jesus, der Salomo so unheimlich reich machte, wurde gleichzeitig zum ärmsten Menschen, indem er sein Leben für uns gab, damit wir an seinem Reichtum teilhaben können. Und falls du noch diese Sorge oder diese Unruhe, von der wir vorhin gehört haben, hast, dann möchte ich dir Mut machen, den Herrn, wie wir es gelesen hatten, ernst zu nehmen. Oder wie die andere Übersetzung sagt, gehorsam zu sein, auf den Herrn zu hören. Und Willi, du hast letzten Sonntag bei der Anleitung zum Abendmahl eine sehr interessante Bibelstelle zitiert, die sehr gut im Zusammenhang steht heute. Und ich habe sie sofort aufgeschnappt. Und ich lese sie noch und dann komme ich zum Schluss. Hebräer 5, Verse 8 bis 9. Dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Als er darin vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Retter und Erlöser geworden. Ja, obwohl Christus Mensch und Gott in einer Person war, musste er gehorsam lernen. Nur so konnte er den Willen des Vaters erfüllen und zum Erlöser der Welt werden. Ja, Salomo war es klar geworden, womit man diese innere Unruhe und Sorge stillen kann, indem man dem Herrn und seinem Wort Glauben schenkt. Ja, auch der reichste Mensch der Welt spürt in seinem Inneren, genauso wie auch Salomo es getan hat, wenn er Jesus nicht kennt, ja, etwas fehlt mir. Dieser Mensch merkt, das Wesentliche fehlt mir. Eigentlich bin ich ein armer Mensch. Ja, und was fehlt, ist diese Rettung und Erlösung von der persönlichen Schuld. Die Befreiung von den Ängsten, die sich immer wieder einschleichen. Die Befreiung vom schlechten Gewissen. Jeder Mensch kennt dieses Gefühl, ob arm oder reich. Ihm ist klar, die Erlösung der Schuld kann man sich nicht kaufen oder verdienen. Man muss sie empfangen. Nur so kannst du zufrieden werden. Und ist euch aufgefallen, im Wort zufrieden steckt der Ausdruck zum Frieden kommen. Möchtest du reich sein oder möchtest du zum Frieden kommen? Warte damit nicht so lange wie der Mann aus der Anfangserzählung, als er erwartete, jeden Moment sterben zu müssen. Du kannst dich in einem kurzen Gebet an Jesus wenden, ihm dein armes Leben abgeben und dafür den Himmel geschenkt bekommen. Amen. Lass uns beten.